Moin Hamburg.
Können wir ein bisschen mehr Licht ins Publikum kriegen? Wir würden euch gerne sehen.
Dankeschön. Ah,
ja.
Publikum. Wir fangen pünktlich um Viertel nach an, ne? Hm? Wir machen jetzt so ein bisschen Neugierbefriedigung. Wer ist denn hier aus Hamburg? Ah ja, was würdet ihr sagen? 20% nur.
Und wer ist aus Leipzig? Schön, dass wir euch mitnehmen konnten.
Ja, schön, dass ihr es hierher geschafft habt. Wer ist denn hier aus Berlin? Okay, irgendwie in der Mitte dazwischen, ne? Ja, okay. Wer hat denn Kinder mitgebracht? Ja, fair. Fair auch, sehr ordentlich. Der Nachwuchs, ne? Ganz wichtig. Wer hat denn seine Eltern mitgebracht? Hey! Ich finde, wir müssen darüber nachdenken, wie das ist. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, wie ich Mütter von Vortragenden reingeschmuggelt habe ins Haus am Köllischen Park und so. Genau. Ich finde, da gibt es eigentlich, müsste man was tun.
Ich glaube, es passiert von selber.
Meinst du? Das regelt sich durch die Altersverteilung?
Der Markt regelt das.
Naja, ich meine, also als Generation müssen wir ja uns um viele Dinge kümmern. Wir mussten unseren Eltern den Drucker erklären.
Und das Internet?
Und jetzt müssen wir unseren Kindern den Drucker erklären. Ist, ne, man, wer ist stolz darauf, dass die eigenen Kinder wissen, was ein Fax ist? Schämt ihr euch nicht?
Wer hat dieses Jahr ein Faxgerät, also ein physisches Faxgerät benutzt? Okay. Und wer musste so über Weihnachten bei Bekannten, Verwandten, sonstigen das Internet fixen?
Oha, oha, oha.
Wer hat seinen älteren Verwandten keinen Adblocker installiert? Schämt euch.
Wie, der war schon drauf. Das ist ja irgendwie, das kann ich ja kaum glauben. Alle drei waren schon drauf. Ja. Das sind die Kinder, oder?
Ja. Wir fangen an.
Wir fangen an. Es ist Viertel nach.
Ja. Ja, seid ihr alle da?
Security Nightmares 21 auf dem 37. Kongress in 24 Jahren, nicht 21 Jahren, weil da war was die letzten 3 Jahre dumm gelaufen. Wir waren vor 10 Jahren tatsächlich das erste Mal im CCH, in dem Fall also ein Jubiläum. Ich hatte dann nachgeguckt, ich dachte irgendwie, man kann ja noch irgendwie Späße machen, vielleicht mit der Zahl 21. Und mir spukte da irgendwas im Kopf rum, dass das Großjährigkeit oder so, aber ich glaube, das gibt es gar nicht mehr oder gab es auch nie richtig, wie auch immer, gesetzlich gesehen. Also wer ist das 21. Mal da? Was?
Ja, so funktioniert Brauchtumspflege, ne?
Wir haben wieder für euch in den Abgrund geschaut und versucht, nicht die Hoffnung zu verlieren. Das ist nicht so einfach. Ich mache ja dann immer für den Rückblick das Heise-Archiv auf. Und dann machst du Heise-Archiv auf, springst zum Januar und da steht dann drin, jetzt patchen, tausende Citrix-Server noch verwundbar. Und dann denkst du, was? Welchen Monat haben wir? Ach, wir haben jeden Monat. Ja, gut. Freut ihr euch schon? Nur noch 2 Jahre bis 30 Jahre Makroviren.
Sozusagen eine Exploit-Technik, die demnächst Oldtimer-Status offiziell gewinnen wird. Kriegt dann so ein H-Kennzeichen.
Und noch 5, also ja gut, dann noch 7 Jahre. Ne? Also ab 35 Jahre ist ja dann historisch und Geschichte und darf ins Museum.
Mhm. Mhm. Aber nur mit Herkunftsnachweis. Ne?
Okay. Also wer sein Virus einreichen will, ihr könnt euch noch 7 Jahre was überlegen, wie der ins Museum kommt.
Aber genau.
Nur wenn er, also du meinst, der muss dann schon so gut sein, dass er für Excel 1.0 als auch für das aktuelle Excel funktioniert? Ja.
Aber eigentlich wollte doch Microsoft diese Makro-Dinge abschaffen, ne?
Ja, aber da müssen sie ja was Neues anbieten.
Aber sie hatten noch da was.
Wollten Sie nicht machen, dass das Word oder Excel dann Python ausführen kann?
Aber in der Cloud.
Aber in der Cloud? Ja, genau. Ja, genau. Ich meine, wir werden dann manchmal beschimpft vom Publikum, dass wir hier immer dasselbe erzählen.
Was sollen wir denn machen?
Ja. Ich meine, manche Sachen laufen sich tot, einverstanden. Also sowieso diese Späße über, ey, lieber was mit Holz oder vielleicht mit Blumen.
Wer jüngst mal in so einer Tischlerwerkstatt war, wird feststellen, dass man auch bei was mit Holz dem Problem nicht entkommt. Da steht jetzt auch so ein CNC-Router und eine Kreissäge mit einer KI, die versucht, einen nicht in den Finger zu schneiden.
Und im Hinterzimmer läuft SAP. Vor 10 Jahren war der 30C3. Ich weiß, es kommt alles nicht hin, aber es war wirklich so. Und es war das Jahr 2013, das Snowden-Jahr. Vorhergesagt hatten wir die Baseband-Apokalypse.
Kamen so die ersten richtigen Baseband-Exploits. Also Baseband sind die Chips in Smartphones, die mit dem Mobilfunknetz reden. Also der sozusagen der zweite Computer in dem Telefon. Nicht der, auf dem eure Apps und die Werbung laufen, sondern der mit dem Mobilfunknetz redet. Und die sind ein bisschen größer geworden und wir dachten so, naja, also da, wenn das jetzt da losgeht, dann geht es halt auch richtig los. Und es stellt sich halt raus, das war nicht so verkehrt, aber es war so eine Slow-Apokalypse. Also das war halt so, ist halt nie so richtig zum richtigen Problem geworden, weil es immer Zeug gab, was noch einfacher zu exploiten war.
Ja, ist so ein bisschen, wenn der Wald brennt und keiner guckt hin. Aber die Analogien funktionieren ja immer alle nicht. Das ist ja das Problem, auch in der Erklärung. Und was hat uns dann eigentlich gerettet vor der Apokalypse? Sie haben es schnell genug geschafft, die Dinger software-patchbar zu machen.
Ach, Quatsch.
Was?
Ach doch, nein.
Nein.
Nein, um Gottes Willen. Also wie so Baseband gepatcht wird, ist es, irgendjemand sagt zum Beispiel Qualcomm irgendwie, guten Tag, wir hätten hier da was. Dann dauert es ein halbes Jahr, bis Qualcomm sagt, oh, da ist ja wirklich was. Und dann machen die halt irgendwie einen Patch. Und der geht dann an die Telefonhersteller, die diese Qualcomm-Chips verbauen. Und die müssen es dann ausrollen in ihre Devices. Und typischerweise ist der Patch dann da kurz vor dem Ende der Lebenszeit dieses Chipsets auch auf den Geräten, falls er da überhaupt ankommt. Aber es ist egal, weil niemand macht das, also außer Geheimdienste benutzt es eigentlich niemand, weil es gibt immer genug anderes zu exploiten, was noch viel einfacher zu exploiten ist. Und meine Qualcomm ist jetzt nicht mehr der Monopolist so, es gibt jetzt genügend andere Baseband-Hersteller, also Samsung zum Beispiel oder MediaTek oder so, aber es sieht ja genauso schlimm aus. Man merkt es jetzt nur ein bisschen mehr, weil die Google-Telefone sind ja Samsung-basiert, die aktuellen, und jetzt gucken die da mal rein und dann finden die lauter Zeug. Und deswegen sieht es gerade so ein bisschen aus, als wäre in den letzten 10 Jahren nichts passiert, außer dass neue Protokolle dazugekommen sind, was auch stimmt. Und die sind dann halt auch genauso kaputt oder noch kaputter.
Gut, aber der andere kam es noch einfacher, von daher, okay, so kann es eben auch gehen. Wir hatten auch das Thema IoT und das hängt ja tatsächlich miteinander zusammen, weil diese IoT-Dinger dann, und der Running Gag da war ja immer irgendwie, in jedem IoT-Gerät steckt eine veraltete Linux-Distribution. Aber ja, nicht nur das, sondern dann auch noch ein veralteter WLAN-Chip und ein veraltetes Bluetooth oder Zigbee oder irgendwas in der Richtung oder eben modern ein veraltetes Baseband. So, und hat also was mit der Baseband-Apokalypse zu tun. Und das Interessante ist, das neue Niveau, das wir erreicht haben, ist dieses Jahr so bei Bluetooth, dass nicht nur die Implementation kaputt war, sondern gleich
das ganze Protokoll.
Ja. Gleich die Spec.
Also kaputte Specs ist tatsächlich so der, glaube ich, so ein Megatrend, den wir auch noch weiter sehen werden, dass Leute jetzt in der Lage sind, so die großen Spezifikationen mal genau zu lesen und da die Inkonsistenzen zu finden und dann auch zu benutzen. So Bluetooth Low Energy, Spamming ist auf jeden Fall ein sehr, sehr amüsantes Hobby.
Genau, merkt die erste Reihe schon was? Nein, egal. Okay. Biometrie in Smartphones, das war auch das Jahr, in dem Apple den Touch-ID-Chip eingeführt hat und Biometrie in Smartphones sozusagen im Mainstream angekommen ist, wurde damals für einen Schritt in die falsche Richtung und so weiter. Aber hey, der Holzweg ist schmal und lang oder so ähnlich. Alle anderen haben mitgemacht. Ja. Spannend war dann, wie die Gerichte damit umgegangen sind. Weil man ja, ich glaube, also in der westlichen Welt, außer in England, nicht zum Herausgeben seines Passworts gezwungen werden darf. In England ist das anders, aber naja, sind jetzt noch mehr Dinge anders als früher. Und bei Biometrie sieht es jetzt anders aus. Also dieses irgendwie, dass einem dann das Telefon an den Daumen gehalten wird oder vors Gesicht, das ist, glaube ich, zu Ungunsten entschieden worden von den
Zumindest
Gerichten.
In immer mehr lokalen Gerichtsfällen.
Genau, Amerika ist da falsch unterwegs. Ja, wie es halt ist. Genau. Wir müssen uns entschuldigen. Wir machen ja immer Jobvorschläge, also für die sich weiterbilden wollen oder noch nichts haben. Neue Geschäftsfelder erschließen wollen. Und hatten gesagt, also das Phishing-Mail-Lektor und Trojaner-Installer-Psychologe, um so die richtige User-Ansprache zu designen. Und jetzt mussten wir dieses Jahr lernen, dass das tatsächlich das erste ist, was an ChatGPT ausgesourced wurde. Immerhin hat es 10 Jahre gehalten.
Ja, es muss man leider unter irgendwie kein Job ist sicher verbuchen. Ne? Also, halt, aber ihr hattet immerhin hättet 10 Jahre eine gute Zeit haben können, ne? mit der Berufsempfehlung. Hatte jemand sie benutzt? War jemand von euch Trojaner-Installationspsychologe? Kennt jemand, der Trojaner?
Nein. Ach, langweilig. Okay. Und das schöne Thema Software defines everything. Die traurige Realisierung, dass es sowas wie Hardware nicht mehr gibt, weil irgendwo ein Chip drin ist, der auf dem Software läuft und dann so tut, als wäre Hardware. Also wie es früher Hardware gab. Früher mal. vor langer Zeit. Ihr erinnert euch vielleicht nicht mehr. Da gab es auch noch Pixel. Ja.
Und inzwischen müssen wir sagen, ist dieser Prozess eigentlich abgeschlossen. Ne? Also es ist halt irgendwie so, dass dedizierte Hardware bauen, die wirklich Hardware ist, also die deterministisch funktioniert, ist teurer, als da halt ein bisschen schlechte Software drauf tun, die dasselbe mit den IO-Pins macht. Deswegen haben wir jetzt Software Defined Everything und es gibt keine Rettung mehr vor der Turing-Apokalypse.
Genau, und das war mir dann wieder eingefallen, als so Artikel kamen mit irgendwie, man kann jetzt Autos klauen, indem man sich da auf den CAN-Bus steckt. Wie steckt man sich auf den CAN-Bus? Na, indem man an das Auto einen Scheinwerfer ausbaut und dann auf das Kabel geht. Okay, also ich kann jetzt ein Auto knacken, indem ich den Scheinwerfer rausziehe und dann an das Kabel dran gehe, weil da ist dann CAN-Bus. Hahaha, man kann jetzt Auto ohne Schlüssel klauen. Aber sind deswegen Autos eigentlich weniger geklaut worden oder mehr geklaut worden? Und wenn du dann in die Statistik schaust und feststellst irgendwie, hey, während der ganzen Corona-Maßnahmen und so weiter, da ist natürlich die Autoklauerei zurückgegangen, aber auch schon in 2018 ist sie zurückgegangen und jetzt irgendwie im letzten Jahr oder so ist sie wieder auf die Höhe vor 2018, 19. Keine Ahnung, man kann da gar nicht sehen, ob das mit den Funkschlüsseln jetzt irgendwie problematisch war oder nicht.
Ja, also wenn man sich die Tool-Angebote so in den etwas graueren Zonen des Internets anguckt, es wird immer komfortabler. Also es ist halt so, dass so die Keyless Go Relaying-Systeme, mit denen man dann halt den Schlüssel, der irgendwie an der Wohnungstür liegt, zum Auto relayt, die sind inzwischen wirklich user-friendly. Es gibt sogar Support und wenn es mal nicht funktioniert hat, dann kriegt man den Unlock-Credit auch wieder gut geschrieben, den man kauft für sein Gerät. Also auch also alles ist Software definiert. Ne? Also
und alles ist ein Abo.
Mhm. Ja. Alles ein Abo-Fallenmodell.
Autos klauen im Abo. Ganz weit vorn. Ja, und die letzte Sache von vor 10 Jahren war das Thema Military Surplus Infrastructure. Und interessant war, ne? Früher war es so, das Militär hat irgendwie Dinge gehabt und Dinge gemacht und irgendwann ist es dann vielleicht in der Zivilgesellschaft angekommen, so Standardbeispiel GPS. Und dieses Jahr hat sich da, die letzten 2 Jahre hat sich da ganz viel umgedreht. Ja, wenn dann plötzlich in der Ukraine Starlink eingesetzt wird, um Militär zu koordinieren oder Drohnen verwendet werden, um Granaten zuzustellen. Ja, obwohl wir noch nicht mal die Roboter für die Pizza haben. Ja, so, also steht doch alles in keinem Verhältnis. Was ist eigentlich aus den pizzazustellenden Robotern geworden?
Ich glaube, das hat sich nicht so bewährt. Also es gibt ja so ein paar Experimente mit diesen Lieferrobotern, aber bei Drohnen gab es immer wieder so ein paar Probleme. Ich glaube, in Berlin fängt jetzt das erste Drohnen-Delivery-System für Laborproben an.
Mit fliegenden Drohnen?
Ja, mit fliegenden Drohnen, ja, genau. Aber so die bodenbasierten Roboter, ich glaube, die wurden einfach zu viel geklaut. Also ich meine,
ich dachte, das Problem war, Kinder setzen sich drauf.
Naja, erst das eine und dann das andere. Also ich meine, das ist doch ein lustiger Buggy. Also wenn man sich hier so umguckt, also ich meine, was würde passieren, wenn hier so plötzlich 50 von diesen Lieferrobotern vor der Tür stehen und irgendwie herrenlos aussehen, so einsam und verloren in der Landschaft herumstehen. Ja. Genau, wer würde einen Lieferroboter adoptieren?
Ach doch, alle, ja. Ja. Genau, der Brüller war ja auch Schlagzeile von vor ein paar Tagen, dass dieser chinesische Spionageballon, der abgeschossen wurde, der hat wohl US-Internet benutzt, um nach Hause zu funken. Tja, warum auch mit einem Satelliten telefonieren, wenn man, ja, auch immer, genau, das über Verizon oder so, ich weiß gar nicht. Hat sich eigentlich irgendwas, ist was besser geworden in den letzten 10 Jahren? Hat jemand einen Arbeitgeber, der S-MIME-Zertifikate für jeden zur Verfügung stellt? Ach, es gibt tatsächlich Dutzende von euch.
Hat jemand einen Arbeitgeber, der das mit der GPG-Key-Dingens auf die Reihe kriegt?
Also nochmal die Hälfte davon.
Okay.
Ganzes halbes Dutzend. Mhm. Ja, doch, ich nenne das Fortschritt, oder?
Ja, Das ist mehr als vor 10 Jahren auf jeden Fall. Ja.
Das sind mehr als vor 10 Jahren. Bei wem haben denn abgelaufene Zertifikate einen IT-Ausfall verursacht?
Told you so.
Das hätte ich nicht erwartet. Ja.
Klar, also ich meine.
Was?
Das war doch klar, ich meine, das haben wir doch.
Ja, klar, aber trotzdem. Wer hat deswegen frei bekommen?
Alles richtig gemacht.
Ja, sauber. Genau. Okay. Oh, hier habe ich vergessen, was auszufüllen. Das NNNN ist mein, da musst du noch was reinschreiben. Da wollte ich noch eine Zahl reinschreiben, habe ich dann vergessen, tut mir leid. Aber ist klar, Malvertising ist immer noch ein Riesenproblem, also geht Adblocker installieren. Ist wirklich eins der besten Sachen, die ihr tun könnt bei euch und bei der Familie.
Wer von euch hat keinen Adblocker installiert? Sehr gut.
Was?
Aus beruflichen Gründen?
Nee, der surft mit Lynx.
Ah.
Immerhin haben die meisten den Witz verstanden. Kann man, ist Lynx noch aktuell? Oh ja, okay. Oh, wow. Jetzt vorwurfsvoll, tonvoll, natürlich.
So wie die Frage, als ob Vim noch aktuell ist oder so.
Ja, fein. Genau, so für die Statistik oder so. 44 Zero Days im Umlauf dieses Jahr, also mehr sind hochgekommen, aber die waren wohl in der Ausnutzung. Spannend ist ja, dass es wohl inzwischen so 4 bis 5 Zero Days braucht für einen anständigen Trojaner oder so.
Ja, also kann man schon unter Fortschritt verbuchen, dass also die Mitigations in den zumindest Mobiltelefonbetriebssystemen und auch zum Teil in den ja, PC-Betriebssystemen offenbar was bringen in dem Sinne, als dass man mehr als einen Exploit braucht, um zum Ziel zu kommen. Also der Kaspersky-Talk hier über diese iPhone-Exploit-Chain, der war jetzt schon das obere Ende so, aber halt das waren auch 4 oder 5 oder so, die sie da brauchten. So, das ist inzwischen die Normalität.
Genau. Auf der anderen Seite steigen auch die Kosten für Vorfälle. Das war, glaube ich, irgendwie so eine gute 500.000 oder so, was ich in irgendeiner Statistik gelesen habe, die man dann als Unternehmen mehr berappen muss, wenn einem was passiert. Was ich interessant fand, ist, dass es irgendwo hieß, dass das Einschalten von Sicherheitsbehörden hilfreich war. So, das ist aus meiner Sicht mal ein Applaus wert.
Also ich weiß nicht genau, was die Metrik für hilfreich ist, aber...
Nee, weniger Geld. Also im Sinne von wirtschaftlich hilfreich. Man spart fast eine 500.000, wenn man die Sicherheitsbehörden einschaltet. Also es ist so eine Art Inflationsausgleich, ja. Ja. Das habe ich nicht geglaubt. Das habe ich irgendwo gelesen. 90% der Firmen in Deutschland haben Rücklagen für Ransomware.
Kennt jemand eine Firma, die Rücklagen für Ransomware hat? Rücklagen. Backup machen wir nochmal separat. Okay, es gibt ein paar. Also okay, es sind aber keine 90%.
Nee, nicht eine 90%. Nee. Aber obwohl, würden die Leute das hier wissen? Wer ist hier Prokurist?
Kennt jemand eine Firma, die Backups hat? Sind die getestet? Oh, okay.
Was, das war die Hälfte?
Guter ja. Punkt.
Wir wissen, dass es nicht geht. Sehr gut.
Testergebnis ist nicht abgefragt worden, du hast recht.
Ja. Da muss man anfangen, ja. Ich habe in der Zeitung gelesen, der WhatsApp-Enkeltrick ist noch aktuell. Wer kann das glauben? Okay. Wer kann das nicht glauben? Ach doch, ein Dutzend von euch kann das nicht glauben. Ja. Mein großes Kind hat dieses Jahr zweimal: Hallo Papa, ich habe mein Telefon verloren. Ich schreibe mir bitte eine WhatsApp bekommen. gut angefangen. Wir haben dann so ein Grinsen reingekriegt, so ein Grinsen, gedacht, so, wie antworten wir denn jetzt? Nicht zu überdreht. Genau, also ganz entspannt geantwortet und schon mal die Linux-VM klargemacht, wo wir dann die Phishing-Webseite für den Fischer starten wollten. Haben uns so ausgemalt, was wir dann alles tun können. Komm, wir erfinden eine Bank und schreiben dann, Sohn, die Bank hat geschrieben, hier ist die neue PIN. Ah. Denkt ihr, die haben uns hier geantwortet? Die machen kein ordentliches Follow-up. Oder sie sind alle busy.
Jedenfalls hier nochmal der Hinweis, wenn ihr ältere Verwandte habt, die irgendwie sozusagen auf euch bezogene Enkeltrick-Messages bekommen könnten, in der einen oder anderen Form, macht mit denen einfach vorher ein Codewort aus. Ganz altmodisch. Ne? Schreibt denen einen Zettel, auf dem steht, okay, wenn ich irgendwas von dir will, dann werde ich dieses Codewort verwenden. Sag dieses Codewort nicht am Telefon. So, hilft tatsächlich. Also ist einfach eine sehr einfache, simple Methode. Und wenn jemand anruft und sagt, hello, I'm calling from Windows, dann ist die Antwort halt so, ja, und wie ist der Ausblick?
Genau. Aber tut was, weil sonst ist euer Erbe nicht sicher. Ja.
Was war das für eine komische Zahl?
Das war so eine komische Zahl, wieder aus so einer Studie oder Statistik oder was auch immer. Großunternehmen haben im Durchschnitt 11.000 interne Sicherheitslücken. Ich glaube, das ist gelogen. Also das ist sicherlich von denen sie wissen. Du meinst, das durchschnittliche Unternehmen hat 11.000 Windows-Installationen? Ich glaube, die meisten Unternehmen wären froh, wenn sie wüssten, wie viele Sicherheitslücken sie hätten.
Oder wie viele Computer.
Auch der Brüller fand ich dieses Fake Phishing zu einer CVE-Nummer, die, glaube ich, inzwischen valide ist, aber zwischendurch erfunden war oder so ähnlich. Wo den Leuten erzählt wurde, dass es ein CVE zu WordPress war, glaube ich. Ja, man kann nichts ist heilig. Nichts ist den Leuten heilig, nicht mal mehr CVEs. Furchtbar. Und, das hatten wir vor Jahren angesagt, dass die Hardwarehersteller alternative Finanzierungs-, Monetarisierungsmodelle und so und deswegen gleich Androids pre-infected ausliefern. Okay, ist soweit so gut. Die Zahl von 9 Millionen?
Ich glaube dir nicht, da fehlt mindestens eine Null.
Also, ja.
Ist halt so, wenn man mal so aus dem asiatischen Bereich irgendwie so ein Billo Android-Telefon kauft, die dazu Millionen verkauft werden und da mal reinguckt, da sind sehr, sehr interessante Dinge drin. Sehr abenteuerlich.
Und das eigentlich Interessante an der Aussage oder die eigentlichen interessanten Sachen dazu waren, man kann wohl inzwischen Android-Telefone und was auch immer pre-infected ausliefern, ohne dass der User sofort das Gerät zurückbringt und sagt, die Batterie hält ja nur eine Stunde. Ja, das ist also Fortschritt in die falsche Richtung oder in die richtige Richtung.
Nein, das ist auf jeden Fall gut für den Planeten, wenn die Malware weniger Strom verbraucht.
Und auf der anderen Seite die Geschichte, was macht die Malware denn dann die ganze Zeit? Und die Antwort ist, die wird halt, die vermietet, also die wird vermietet. Also die macht, was auch immer die Leute wollen, auf Minutenbasis abgerechnet. Wahnsinn. Gut, wir müssen, glaube ich, schneller machen.
Wir sind ein bisschen hinter der Zeit.
Wir haben in der Rückschau auf dieses Jahr feststellen dürfen, dass der Krieg gegen Ransomware-Zahlungen begonnen hat, das finden wir gut. Weil das finanziert ja die falschen Leute.
Also ich bin ja immer noch skeptisch, dass es irgendwas bringen wird, weil letzten Endes, wenn jemand Geld zahlen will, dann findet er immer einen Weg. So, also es ist halt, die Frage ist dann halt immer nur, ob er noch irgendeinen Dienstleister dazwischen heuern muss, was er ohnehin schon tut, der dann die Dienstleistung für ihn abwickelt. Die Frage ist eigentlich eher, glaubt das Opfer dann noch, dass eine Zahlung irgendwas besser machen wird? Also sozusagen ist Linus und Kai hatten ja da diesen Talk darüber, sowas, wie viel bringt denn die Zahlung an Zeitgewinn oder an weniger Schmerz?
Genau, schaut euch den Talk an. Ja. Nächstes Thema auch, Chatkontrolle, UK, Online Safety Bill, schaut euch die Talks an. Cyberwar. Zwischendurch habe ich in der Zeitung gelesen, dass Cyberwar nicht stattgefunden hat. Ich weiß nicht, was die Leute sich dann unter Cyberwar eigentlich vorstellen. Wahrscheinlich sowas wie brennende Rechenzentren. Ja. Explodierende Rechenzentren, boom. Oder? Weil das ging eigentlich ganz schön ab.
Das ging doch ganz schön ab. Also ja, interessanterweise fing es ja mit einem, also der Ukraine-Krieg ja tatsächlich mit einem Cyberangriff an, nämlich auf Viacom-Satelliten-Modems. Aber es geht halt einfach immer weiter und es halt findet parallel statt. Also jetzt neulich hat es einen der größten ukrainischen Mobiltelefon-Operator erwischt, die halt einfach ausgemacht haben, weil sie den Angriff nicht unter Kontrolle bekommen haben. Immerhin, nachdem sie halt ein Roaming-Agreement halt mit den anderen Operatoren hatten. Das heißt also, dass die Nutzer irgendwie da nicht komplett im Dunkeln stehen. Aber tatsächlich ist die Intensität, mit der da gegenseitig Systeme behakt und platt gemacht werden, hat eher zu als abgenommen. Und das Interessante daran ist, dass sich halt bestätigt hat, dass das, was wirklich hilft am Ende, ist halt Resilienz. Das heißt also, alternative Methoden, Wiederanlauf, dafür sorgen, dass man trotz eines relativ verheerenden Angriffs irgendwie zumindest noch so ansatzweise weitermachen kann.
Ja, lustig wird's zu sehen, wie viele Versicherungen im nächsten Jahr versuchen werden, nicht zu zahlen, weil sie sagen, das waren die Russen und deswegen war es Krieg und für Krieg zahlen wir nicht. Höhere Gewalt und Krieg ist häufig ausgeschlossen. Und aber die Versicherung von Merck, die durch NordPetya irgendwie vor ein paar Jahren schwer gelitten haben, die hat genau versucht, die Nummer zu ziehen und die ist dabei vor Gericht gescheitert.
Yay. Was halt bedeutet, dass Versicherungen gegen Cyberschadensfälle eigentlich nicht mehr neu verkauft werden. Deshalb, man kriegt halt eigentlich nicht mehr wirklich welche, für jedenfalls nicht, wenn man signifikante Summen versichert haben möchte.
Wer von euch hat mitgekriegt, dass es jetzt einen Digitalführerschein gibt? Ach doch, 2 Dutzend von euch.
Wer hat schon einen Digitalführerschein?
Wer hat schon einen?
Wer kennt jemand, der einen hat?
Wer würde jemanden, der einen hat, trotzdem einstellen? Ah, fair. Also wir sind ja für Bildung und deswegen begrüßen wir das. Also ich glaube, muss man mal so sagen, oder? Ich meine, auch wenn man, ich habe dir den mal gemacht. Wer hat den mal gemacht? Nee, so darf man gar nicht fragen. Ne? Wer kennt jemanden, der hat den mal gemacht? Doch, so viele. Ja, ich habe den mal gemacht. ohne die Schulung gleich die Prüfung. Und ist schon interessant, ja. Aber das muss so weitergehen. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist ja die Frage, was muss das Ziel sein von diesem Digitalführerschein? Dass man hinterher, wenn man bestanden hat, sich gleich bewerben darf. Und zwar wofür? Für den Bundes-CISO. Dann ist er gut genug, der Digitalführerschein. Attack LLMs? Ja, können wir es reinhauen.
Ja, dieses Jahr, eigentlich auch schon letztes Jahr, so mit dem Aufstieg von LLMs sind natürlich die kriminellen Nutzungen davon auch losgegangen. Also angefangen von Phishing-Mails schreiben, was ja den Phishing-Psychologen überflüssig gemacht hat, Und was wir noch so ein bisschen vermissen, ist so eine richtig fancy, ja, Angriffs-LLM, die sich so, keine Ahnung, so als Metasploit-Backend eignet oder so und dann selber mal losgeht. Aber vielleicht haben wir die auch noch nicht gefunden. Kennt jemand sowas? Hat jemand schon sowas gesehen? Ah ja, okay, wie heißt die?
Okay. Jetzt tut er sich weg.
Quelle Internet wird sich schon finden.
Genau. Google testet Büro-PCs ohne Internet. Das nenne ich mal Innovation.
Zurück zur Schreibmaschine.
Zurück zur Schreibmaschine. Jetzt kommt als nächstes. Ganz großes Kino waren die reihenweise Geschichten mit über Move IT und Go Anywhere. Irgendwie Dateiaustausch. Wahnsinns-Impact. Also nur Infrastruktur, Scanning reicht nicht mehr. Man muss irgendwie schon echt wissen, was man am Start hat und muss das irgendwie alles einsperren.
Naja, letzten Endes ist es halt so, diese Dienstleister wie dieses MOVEit, was ja irgendwie quasi so ein Kontenmigrationsservice ist, ist halt ziemlich prototypisch dafür, was gerade so an Angriffsoberfläche dazukommt. Man weiß halt nicht so richtig, was die da eigentlich machen und das Problem wird halt in Vertragsdetails gekapselt und die helfen dann am Ende dann doch nicht, weil den Schaden hat man dann doch als Bank oder wer auch immer, der halt diesen Dienstleister benutzt hat, der dann die Daten verreichtumt hat.
Ja, kleinere Silos oder so. Beeindruckend auch vielleicht im Rückblick, dass es in den USA ein Krankenhaus gab und bei uns in Deutschland die Fahrradfirma Profete, die schon ganz schön mit dem Rücken zur Wand standen, auch wegen Pandemie und so.
Oder SAP-Einführung.
Und dann noch einen Cybervorfall hatten und dann Insolvenz anmelden mussten.
Ja,
und dieses Krankenhaus hat gleich dicht gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das zeigt ja mal, inwieweit es schon fortgeschritten ist. Ich meine, gut, die standen wohl schon mit dem Rücken zur Wand. Und da hat es dann nicht mehr viel gebraucht. Die Frage ist, was da noch, wie oft das noch weitergeht. Ja. Kann einen aber über die Kante kippen.
Ich glaube, Cyberinsolvenz wird eher so Trendsport.
Ja. Lockbit gibt es jetzt auch für macOS. Yay! Genau, nach Linux für ESXi und nach Windows. Habt ihr das mit dem Google Authenticator mitgekriegt? Ja, das ist ein schönes Beispiel für, wie weit man das nicht treiben sollte, aus Hardware Software zu machen. Also diese Authenticator-Dinger, die mal so ein Hardware-Token waren früher, wo man so einen Token in der Hand hatte, der dann irgendwie Nummern angezeigt hat und daraus wurde dann eine App gemacht, ja, auf einem mehr oder weniger sicheren Device, na gut. Und Google ist dann losgegangen und hat gesagt, wieso, das geht doch noch besser. Wir können die Secrets einfach in die Cloud kopieren.
Ja, genau. Also, ich meine, was sie versucht haben, war wirklich aber auch nur einen User-Schmerz zu lindern, ne? Weil das Problem ist, bei uns im Hackspace haben wir häufiger Leute, die ankommen und ihr Telefon irgendwie recovered haben wollen und dafür auch bereit sind, relativ große Schmerzen in Form von irgendwie Dingen, die man dafür tun muss, in Kauf zu nehmen. Und häufig ist es halt nicht so, dass sie kein Backup von ihren Fotos oder sowas haben, sondern dass sie da Authenticator drauf haben, von denen es halt irgendwie kein Backup gibt. Oder, also deswegen Hinweis, wenn ihr, was auch immer ihr an Two-Factor-Authenticators benutzt, immer zwei davon haben und einen an einem sicheren Ort weglegen, damit man nicht quasi komplett nackig dasteht, wenn man mal das Telefon ins Klo fallen lässt.
Ja, und dann müsst ihr in euren Passwortmanager reinschreiben, wo ihr den Hardware-Backup hingelegt habt. Und dann braucht ihr so ein Diagramm, wie die Dinge alle miteinander zusammenhängen. Und oder ein YubiKey, aber ein, reicht einer?
Nee, einer reicht natürlich nicht. Eigentlich sollten sie die Dinger mindestens im Doppelpack verkaufen, ausschließlich. Alles andere ist...
Genau. Bei wem zahlt der Arbeitgeber denn Hardware-Keys wie YubiKey? Oha. Ach, das sind doch bestimmt 20% hier, oder? Das finde ich jetzt beeindruckend.
Besser als nix, ja.
Ja. Okay. Ja, Citrix haben wir eigentlich schon gesagt. Wobei Citrix Bleed dieses Jahr ja mal wieder, aber das kam ja doch eher selten vor in den vergangenen Jahren, so eine Nummer war, wo einfach Patchen nicht gereicht hat, sondern man musste dann noch viel mehr tun, nämlich irgendwie alte Sessions wegräumen und wegputzen auf den Maschinen und so weiter. Und ich glaube, das ist eh was, was noch viel mehr werden wird, wenn wir Pech haben. Und man sich eben nach dem Patchen von Dingen noch darum kümmern muss, irgendwie Sessions wegzuräumen, App-Tokens neu zu machen und diese ganzen Geschichten, könnt ihr also mal in eure Checkliste aufnehmen.
Genau, erst patchen, dann ausschalten.
Ja, wenn es denn reicht. Tetra, wollten wir ein Wort zu verlieren?
Ja, war hier ein Talk auf dem Kongress. Also Tetra ist so dieses Behördenfunksystem, was mit einem intentionell kaputten Kryptosystem ausgestattet wurde, was eigentlich schon alle irgendwie seit vielen, 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 vielen Jahren wussten und dann doch endlich mal jetzt irgendwie im Detail an sich der Öffentlichkeit gekommen ist. Fanden wir bemerkenswert, dass auch so ein altes System dann doch noch endlich mal öffentlich fällt.
Ja. Und apropos Hardware wegwerfen, die Firma Barracuda hat es geschafft, Hardware, also ich meine, das ist noch echte Hardware, also, die konnte man nicht mehr heil patchen. Also die wollten ihre Security-E-Mail-Gateways zurückhaben, weil man kann die nicht mehr patchen. Also die waren so kaputt. Das finde ich beeindruckend, das ist ein Applaus wert.
Also zugegebenermaßen ist es nicht besonders nachhaltig, ne?
Ja, richtig.
So Elektroschrott per Software erzeugen. Ja. Ist aber, glaube ich, auch wird auch Trendsport, glaube ich.
Weiter. Microsoft hat auch einen Applaus verdient. Ja, verdient gemacht darum, dass wir nicht anfangen zu glauben, dass die Cloud sicher ist. Oder wofür eigentlich einen Applaus verdient? Dafür, dass der Heise Verlag es an ihn abgeprallt, rauszubekommen, was eigentlich wirklich passiert ist. Und dann haben sie einen Fragebogen gemacht für alle Kunden. Man muss sich irgendwie wehren, ne?
Naja, ich meine, wenn du halt irgendwie deinen Schlüssel verbummelst, hast du halt deinen Schlüssel verbummelt, ne? Das dann halt.
Das müssen wir machen. Ja, dies nur als Hinweis. Wir nennen mal gar keine Namen. Ein Paketmanager wurde untersucht. Er hatte 451 Typo-Squatting-Malware-Pakete. Das ist ein Problem. Darauf müsst ihr aufpassen.
Ja, Software Supply Chain.
Genau. Bleibt ein Thema. Ja, früher haben wir gesagt, der Host ist sicher. Inzwischen hat sich herausgestellt, Novell ist auch sicher.
Also Host meint Mainframe.
Ja. Da hat keiner gelacht. Es weiß niemand mehr, wer Novell ist.
Weiß noch jemand, was Novell ist? Hat noch jemand Novell irgendwo im Einsatz?
Es haben noch fünf Leute Novell.
Okay.
Ja.
Hat jemand, okay, ich frage mal lieber nicht.
Wer war mal Novell zertifiziert? Okay, wir könnten einen Club aufmachen, der ist nicht groß. Ja, das war irre. Und was wir mit wohlwollendem Interesse oder wie sollte man das sagen, beobachten, ist ja der EU Cyber Resilience Act, der dann nächstes Jahr vielleicht verabschiedet wird.
Möglicherweise, ja. Also und wird wie immer bei der EU halt nicht nur alles Sonnenschein sein, aber zumindest sind da so ein paar ganz okay gute Ideen, die wir schon länger vertreten, reingeflossen. Zum Beispiel halt, dass man Verpflichtungen haben sollte, wie lange Security-Patches verfügbar sein müssen für Geräte, um halt dieses Elektroschrott-durch-Software-Problem, dass man einfach Geräte hat, die noch prima funktionieren, aber eigentlich nicht mehr einsetzbar sind, weil es keine Sicherheitspatches mehr dafür gibt, zumindest ein bisschen minimiert.
Ja, was ja auch ein Thema ist bei dem ganzen Hardware ist keine Hardware mehr, sondern Software, dass es doch viel zu häufig so ist, dass die Hardware ist noch gut, die ist doch noch gut, nur das Betriebssystem ist leider veraltet. Es gibt nichts Neues mehr.
Naja, und jetzt kommt halt irgendwie mit dem Windows 11 Upgrade, ne? Da wird es richtig viele günstige PCs geben, um Linux drauf zu installieren.
Genau. Was los? Genau. Alle Hardware wird böse, weil sie ist Software und Software gammelt. Und alles, was gammelt, ist dann, verrät dann Geheimnisse und das ist böse. Aber man stellt sich die Frage, ob nicht vielleicht doch irgendwo auch so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ist oder Licht in dem Tunnel oder ich weiß auch nicht. Vielleicht wird sie ja weniger ignorant oder so. Habt ihr mitbekommen, dass es die Vermutung gibt, dass mehr Menschen mit dunkler Hautfarbe an Corona gestorben sind, weil Pulsoximeter bei ihnen nicht richtig angezeigt haben? Ja, gab es also Studien, Untersuchungen, auch ich glaube vor allem in England drüber, wo der Verdacht im Raum steht. Wer erinnert sich an die fetten Schlagzeilen, dass es möglicherweise so sein könnte, dass die Apple Watch bei Tattoos oder dunkler Hautfarbe nicht so gut funktioniert? Ja. Und ich meine immerhin, oder? Also wie groß ist denn das Publikum, an dem so ein Pulsoximeterhersteller, selbst wenn er medizinisches Hardware herstellt, irgendwie testet, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich an zu wenig Leuten. Und wenn in dem Sinne Sensorik mehr in die Masse getrieben wird durch moderne Konsumer-Hardware, dann kann man ja hoffen, dass Hardware und die Software da drauf irgendwie weniger ignorant wird, weil es mehr User-Feedback gibt, ja, zu den Themen. Und das dann auch wieder in Dinge reinwandert, die irgendwie in Krankenhäusern verwendet werden. Also vielleicht wäre schön.
Aber was da echt fehlt, ist, dass man gerade bei diesen ganzen Smartwatches und so selber die Messfrequenz einstellen kann. Dass man sagen kann, okay, ich hätte gerne mehr Batterie-Usage und dafür eine höhere Datendichte. Das irgendwie wäre irgendwie noch so ein Feature, was ich mir wünschen würde.
Genau. Und es gibt ja immer dieses Thema mit fortgeschrittene Technik ist von Magie ununterscheidbar. Durch den Laien oder so. Und wenn man das weiter spinnt, stellt sich ja die Frage, was ist denn dann eigentlich ein moderner Fluch? Und Umlaute im Namen.
Guter Punkt, so. Wir hatten so Geburtstag an einem Schalttag. Richtig.
Genau. Geboren am 1.1.1970. Geboren am 29. Februar. Ja. Oder der Nachname Null. Der Nachname N-A-N. Wenn der Nachname nur ein Buchstabe ist. Genau, Nachname mit Hochkomma drin, diese ganzen Sonderzeichen, alles furchtbar, ja, genau. Und wer hat vor, beim nächsten Mal Eltern werden, den 29. Februar im Zweifelsfall durch medizinische Eingriffe zu verhindern? Ja. Wer würde gerne sein Geburtsdatum ändern, aus den genannten Gründen? Och nee, okay, dann doch nicht. Aber, jetzt kommt's. Wie viele von euch geben denn gerne auf einer Webseite ein, am 1.1.1970 geboren zu sein? Ja? Ach doch, ein ganzes Viertel von euch. Aber habt ihr jetzt keine Angst, dass ihr da irgendwie zum Edge-Fall werdet? Ja. Genau. wir denken, das wird Konsequenzen haben.
Also es gibt ja dieses Phänomen, dass je mehr Prozesse automatisiert werden, also bei Unternehmen und Behörden, desto mehr Stellen wird es halt so Probleme geben. Also diese Edge Cases, Grenzfälle, die halt von der Automatisierung nicht sauber erfasst werden. So aus irgendwelchen Gründen. So sei es halt, wenn man irgendwie in der Sozialbürokratie steckt, dass mittlerweile nicht mal die Sachbearbeiter vorhersagen können, welche Folgen es hat, wenn man noch diesen Zusatzantrag stellt, ob man dann mehr oder weniger Geld bekommen wird. Und so diese Dinge werden zunehmen. Und solche Edge Cases sind natürlich immer schlecht für den Profit. Also Automatisierung macht man natürlich, weil man möchte, dass Dinge möglichst automatisiert, ohne Eingriff von Menschen, die Geld pro Stunde kosten, abgehandelt werden. Wir denken deswegen, dass es Zeit ist, über solche Dinge mal auch so als Gesetzgeber nachzudenken und zu sagen, so ab welchen Unternehmensgrößen kann man denn eigentlich erwarten, dass so ein Unternehmen sich also auch um solche Edge Cases irgendwie mal kümmert, die dann vielleicht nur 0,1% der Nutzerinnen ausmachen, aber bei 50 Millionen Nutzerinnen möglicherweise dann noch eine relativ relevante Anzahl von Menschen betrifft. Und momentan findet diese Verhandlung meistens über die Presse statt, weil dann irgendwie skandalisiert wird, hier dieser Edge Case hat halt nicht irgendwie funktioniert und die armen Menschen. Und die Anzahl dieser Presseberichte nimmt zu, aber es gibt keine systematische Lösung dafür. Ne? Und wir denken, dass man da eine systematische Lösung anstreben müsste.
Genau.
Ja, der nächste ist das. Der nächste Punkt ist so eine. Wir haben ja so ein bisschen so die Tradition, dass wir so mal Ideen verbrennen, bevor irgendjemand sie patentieren kann. In diesem Fall, wenn wir uns so angucken, wie es jetzt so weitergeht mit den LLMs, dann ist eigentlich absehbar, dass an vielen Stellen halt so LLMs miteinander reden werden. Ne? Also sowas wie einfacher Fall. Ein Machine Learning Modell schreibt halt irgendwie den Börsenbericht aus den Zahlen irgendwie von der Börse. Der Börsenbericht wird von einem anderen Machine Learning Modell gelesen, um darauf halt irgendwie Kursspekulationen zu machen. Oder man benutzt ein Restaurantreservierungs-LLM, die bei dem Restaurant anruft, um eine Tischreservierung zu machen. Auf der anderen Seite lauert auch eine LLM, was die Tischreservierung entgegennimmt. Und da denkt man sich so, okay, im Sinne von nachhaltiger IT, ne, also weniger CPU-Cycles verbrennen, wäre doch, wenn es gut wäre, wenn es dann so ein leichtes Dilut in dem Call gibt, das sagt, hey, it's me, ich bin auch eine LLM. Hello, I'm Jason, how can I help? Und die dann halt einfach mal schnell auskaspern, was eigentlich die API ist, um die Transaktion, die jetzt gerade über die Bühne gebracht werden sollte, ohne den Umweg über natürliche Sprache zu fahren.
Oder man macht das als Language Selector, ja? Guten Tag, wie wollen Sie denn mit mir sprechen? Englisch, Deutsch, Französisch oder JSON over HTTP? Wir fürchten uns schon vor übervorsorglichen Helikopter-Algorithmen, die nur unser Bestes wollen. Ja, hast du gerade gesagt, Autoverkauf? Nein.
Nee, das Auto.
Das Auto?
Ja, die Autos sind inzwischen auch sehr fürsorglich.
Ja, du darfst hier nicht aussteigen. Du willst hier nicht aussteigen. Und ich als dein Fahrstuhl möchte dir vorschlagen, dass du nicht nach oben fährst. Tja, leider denken wir, dass das mehr werden wird. Also, weil Phishing und so, Enkeltrick und so, ja, dass man eben nicht mehr all sein Geld auf einmal ausgeben darf, auch wenn man das ganz, ganz dringend will.
Na, es passiert ja schon, ne? Also, dass Banken so einfach so Transaktionen wieder rückabwickeln, weil sie denken, okay, das sieht ja aus wie Betrug, weil irgendein Machine Learning Modell gesagt hat, so, das macht er normalerweise nicht. Und dann kann es aber passieren, dass man dann halt darüber betrogen wird. Also wie war das mit dem Autohandel? Das funktioniert doch genauso, dieser Trick, ne?
Ja, das ist aber unklar, ob das Betrug war. Ne? Es ist, wie heißt sie? Violet Blue passiert. Die hat ihr Auto verkauft und dann hat er nicht genug, der Käufer nicht genug Bargeld mitgebracht und dann wurde das halt über eine App geregelt und dann hat sie die, das Geld bekommen. Also die App hat gesagt, du hast das Geld und dann hat sie gesagt, hier ist der Schlüssel, ist er weggefahren und dann wurde das zurückgebucht wegen so viel Geld überweist er ja sonst nie. Also passt da auf euch auf.
Ja, so ein Ding, was uns auffiel, war dieses Thema dezentrale Systeme, also auch gerade im Behördenbereich, die aus gutem Grund dezentral sind, also Meldebehörden zum Beispiel, die oder Telekommunikationsüberwachung, die jetzt über technische Zentralisierung die Dezentralisierung aushebeln. Also wo halt immer mehr quasi ja, gemeinsame IT-Systeme geschaffen werden, um dann ja, Kosten zu sparen, den Personalmangel halt irgendwie einzuhegen. Ja, das sind halt meistens die Gründe. Und was aber dann dazu führt, dass man sich dann mit dieser Zentralisierung die Frage stellen muss, wer steckt sich denn jetzt eigentlich diese Zentralisierungsdividende ein? Ne? Also das sozusagen, was an Kosten gespart werden kann, wird es dann dafür verwendet, die Services besser zu machen, mehr Resilienz aufzubauen, bessere Sicherheit zu machen oder steckt sich einfach der Zentralisierungsanbieter die Kohle in die Tasche und ist genauso schlecht wie vorher, nur als zentral?
Ja. Also Schattenzentralisierung hat ja da auch tatsächlich verschiedene Dimensionen. Du hast nicht nur eine Zentralisierung, also im Sinne von Zentralisierung, sondern auch einfach Monokulturisierung oder wie darf man das dann nennen? Mhm. Also weil jetzt kann man sich hinstellen und sagen, okay, irgendwie wir haben alle unseren eigenen Dienstleister, aber wenn dann wieder alle dieselbe Software-Monokultur einsetzen, dann braucht der Angreifer trotzdem nur das eine Phishing-Paket zu deployen und hat sie auch alle im Sack. Ja. Genau, also Zentralisierungsdividende ist nämlich eigentlich nicht kostenlos und man muss daraus wieder investieren. Ja. Geschäftsfelder.
Traut sich noch jemand hier ohne Coach zu patchen?
Wer hat denn Patchmüdigkeit? Kommt, seid ehrlich, wer hat Patchmüdigkeit? Okay, wer kennt jemanden mit Patchmüdigkeit? Ah, ja, ja, genau, genau. Oh Gott, sie wollen schon wieder alle einen Patch einspielen. Wie viele Patches? Meine Uhr, mein Telefon, mein... ja, okay. Und wir brauchen da mehr Leute. Die Industrie braucht mehr Leute, die den Leuten sagt... Chaka, du kannst es schaffen. Ja? Das Patchen geht. Es geht auch in deiner Umgebung. Es geht auch, ja, bis es nicht mehr geht, nicht wahr? Für die Reichen und die ganz Paranoiden dann natürlich auch den Workaround-Coach. Weil der Workaround ist ja für das, was man macht, bis der Patch da ist, was dann wieder bedeutet, dass man den wieder möglicherweise zurückrollen muss, also zurück, ne, wieder wegmachen muss, den Workaround, nachdem man dann gepatcht hat, also das für Fortgeschrittene. Da würde ich sagen, könnt ihr gleich den doppelten Tagessatz ansetzen. Auch den Software-Nachfolgeplaner.
Also wir haben ja dieses Phänomen, dass an sehr vielen Stellen gerne so Software-Module, Bibliotheken, Plugins eingesetzt werden, wo niemand in den Unternehmen insbesondere so richtig eine Idee hat, wie solide ist denn eigentlich die Struktur, die dieses Stück Software entwickelt. Ist das so ein Enthusiast, der das halt seiner Freizeit macht oder ist es wenigstens ein Team oder gibt es da wenigstens irgendeine Form von Finanzierung, von irgendwie Nachhaltigkeit. Und deswegen hat man häufig das Problem, dass die meisten Unternehmen einfach nicht nur nicht wissen, welche Software sie einsetzen, wie viele Computer sie haben, sondern auch, wie fragil eigentlich ihr Software-Ökosystem, ihre Dependencies eigentlich wirklich sind.
Genau. Wer erinnert sich an Log4j? Ja, doch alle, okay. Und Log4j war noch die gute. Da gab es nämlich noch einen, der das maintained hat und der das dann gepatcht hat. Das ist noch fast Idealszenario. Ja? Lustiger ist ja dann, wenn das nicht der Fall ist. Und dann bist du ja schon bei, also ja, noch Software-Nachfolgeplaner. Was tun wir, wenn diese Software nicht mehr maintained wird? Maintainen wir sie dann selber oder brauchen wir eigentlich gleich einen Plan B dafür? Bitte? Zahlt der Staat jetzt?
Naja, tatsächlich ist es richtig. Also wir haben jetzt ja den Sovereign Tech Fund, der in genau solche, sagen wir, unterfinanzierten Open Source Projekte fürs Maintenance investiert. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Das ist tatsächlich ein bisschen Vorteil.
Wir haben den Enkeltrick schon besprochen. Wir brauchen da einen Gegentrick-Baukasten. Ja, für die nicht so viel Zeit haben und keine Linux-VMs zu Hause. Die brauchen da was. Googelt mal Gegenscript mit K für Anrufe. Das ist uralt und das ist, wie man als Angerufener mit jemandem umgeht, der einen anruft. Das ist wirklich witzig. Also schaut euch das an.
Ah, da kennt es jemand, sehr gut.
Da kennt es jemand. Und das brauchen wir jetzt für diesen Enkeltrick als Gegentrick-Baukasten. Ja, überlegt euch mal was. Aber wir brauchen das natürlich rechtssicher, ne? Das ist ganz wichtig. Also nicht, dass wir da selber Malware serven wollen. Wir wollen das mehr so machen wie die Leute, die irgendwie Kreditkartenbezahlung einbetten und sagen, ja, das ist ja nicht meine Kreditkartenzahlung, sondern die kaufe ich ja ein und dann muss man da also die Malware von irgendwem anders einbetten, aber die dann von dort gesurft wird oder so. Überlegt euch was. Wir sind da ganz technologieoffen. Der Grenzfall IT-Historiker und oder Forensiker. Wir haben ja am Anfang von Corona hat uns die WHO erzählt, dass das nicht über die Luft übertragen wird. Und dann gab es irgendwann einen Artikel in Wired, der versucht hat, das zu erklären. Und da habe ich dann das erste Mal gelesen, dass es sowas gibt wie Medizinhistoriker, die dann nämlich nachgucken, warum wohl etwas Aerosol und warum wohl etwas Droplet, obwohl es doch eh alles dasselbe ist, bezeichnet wird und die dann graben und graben und graben und graben und dann sagen, ja, damals, 1800, irgendwann hat mal jemand die Grenze gesetzt zwischen so und deswegen ist es jetzt das ein Aerosol und das ist ein Tropfen und alles langweilige Entschuldigungen. Aber nicht unspannend natürlich, wenigstens zur Unterhaltung und in der IT vielleicht zum Teil einfacher. Hat auch was mit dem Software-Nachfolgeplaner zu tun?
Genau, was ist denn eigentlich passiert? Ne? Also haben wir... Also jetzt nicht nur auf der Ebene von, haben wir sowas wie eine Blackbox, wenn dann irgendwie die 737 Max SAP gegen den Baum gefahren ist, sondern auch so, wie kam es denn dazu historisch? Können wir daraus was lernen? Also falls wir was daraus lernen wollen.
Ja, brauchen wir eine Rückrufaktion für ein Softwarepaket aus dem Jahre
1987.
Genau.
Ja, was wir auf jeden Fall schon absehen können, ist mit zunehmender Anwesenheit von Machine Learning Systemen in Drohnen, insbesondere im Militärkontext verwendeten Drohnen, sehen wir jetzt auch eine Veränderung von Tarnung. Weil jetzt geht es halt nicht mehr primär darum, dass man die Tarnung gegenüber menschlichen Beobachtern erzielt, sondern gegenüber Maschinen, die versuchen, Objekte, panzerförmige, artillerieförmige, LKW-förmige Objekte zu finden. Und wie schafft man es tatsächlich, die so abzutarnen, dass die dann nicht erkannt werden? So, also ich weiß nicht, ob jemand schon Einhörner ausprobiert hat, aber sehen wir auf jeden Fall als eine Trendsportart.
Genau. Die ganz neues Feld für die Make-up-Industrie. Ja, und dann denken wir...
Ja, also es ist ja schon absehbar. Ne? Also alle großen Tech-Konzerne haben offensichtlich den Kampf gegen Ransomware aufgegeben, weil die investieren alle in Speichersysteme, die man nur beschreiben kann. Also die man nur einmal beschreiben kann, auf denen man nicht löschen kann. Sowas wie mit Lasern in Glasblöcken und so Zeug. Ne? Also so halt so holographische Speichersysteme, die halt nicht überschreibbar sind, damit man quasi eine ewige Liste bauen kann und also nur noch dazu schreiben kann. Das ist jetzt nicht besonders nachhaltig so. Aber zumindest kann man sich dann sicher sein, dass man seine Daten auf jeden Fall noch hat, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo sie kompromittiert wurden vor dem Backup. Naja, ob man die dann verschlüsseln will oder nicht, muss man sich dann halt überlegen. Ne? Also
alles in die Blockchain. Fünf. Wir brauchen fünf
Blockchains. Genau.
Fünf Blockchains. Ja.
Ja.
Meißeln gehen. Okay. Damit entlassen wir euch. Wünschen euch einen guten Rutsch ins Jahr 1984. Und sagen Dankeschön.